Aussprache gibt es eine Vereinbarung von 60 Minuten. Und für die Oppositionsfraktion startet der AfD-Abgeordnete Dr. Alexander Wolf. Bitte sehr. So, haben wir gut gemacht. Ich bedanke mich.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unser Land ist eine hochentwickelte Industrienation mit enormer Rohstoffarmut. Die deutsche Rohstoffbeschaffung müsste daher eine Top-Priorität Vernunft- und interessegeleiteter Realpolitik sein. Das liegt auf der Hand. Die Bilanz der letzten drei deutschen Kanzler ist in dieser Hinsicht aber nur als verheerend zu bezeichnen. Fangen wir mit der Mutter allen Übels an, mit Angela Merkel. Sie machte den Auftakt mit ihrem völlig irrationalen, ja geradezu selbstmörderischen Atomausstieg, bejubelt von den Linksgrünen. Begründet wurde dieser Ausstieg einerseits mit Katastrophenschutz, gerade im Hinblick auf Fukushima. Obwohl auch zwei Jahre nach dem Unfall sage und schreibe kein einziger Japaner an den Folgen des Reaktorunfalls verstorben war. Zu diesem Ergebnis kam immerhin der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen zu Untersuchungen der Auswirkungen atomarer Strahlung. Ein Fakt. Aber Fakten haben die Vollstrecker linksgrüner Politik ja noch nie interessiert. Der zweite Grund, mit dem der deutsche Atomausstieg begründet wurde, war der Klima- und Umweltschutz. Und das ist fast noch absurder. Denn natürlich ist die Kernkraft eine nachhaltige und CO2-neutrale Art der Energieerzeugung. Das ist sogar die offizielle Position der EU. Aber die Deutschen haben mal wieder einen Sonderweg eingeschlagen. Die CDU-Kanzlerin Merkel hat unserem Land damit nicht nur einen Bärendienst erwiesen, sondern uns auch in die historisch größte je dagewesene energiepolitische Abhängigkeit vom Ausland, von Russland, gebracht. Im Hinblick auf Metallrohstoffe war die deutsche Politik nahezu ebenso naiv wie bei den Energierohstoffen. Immerhin schloss Merkel 2010 noch Partnerschaften mit mehreren Ländern, unter anderem Peru, das über 10% aller Metallrohstoffe weltweit verfügt. Aber was war das Ziel? Was kam dabei heraus? In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage 10 Jahre später hat sich die letzte Merkel-Regierung völlig desavouiert. Die FDP wollte in dieser Anfrage wissen, ob noch weitere Rohstoffabkommen geplant seien. Doch die Bundesregierung betonte, derartige Partnerschaften mit Ländern wie Peru seien bloß ein, ich zitiere, zusätzlicher Gesprächskanal ohne spezifische Maßnahmen gegen Lieferengpässe oder steigende Preise. Zitat Ende. Mehr sei ja auch gar nicht nötig, so die Merkel-Regierung damals, da, Zitat, sich die Lage auf den Rohstoffmärkten beruhigt habe und man, die Wirtschaft, seinen Bedarf zu angemessenen Preisen decken könne. Bilaterale Abkommen seien überhaupt weniger relevant geworden, so die Regierung Merkel damals in völliger Verkennung der Weltlage. Was für eine eklatante, ahnungslose Fehleinschätzung. Schauen Sie einmal auf die Lage unserer Gasspeicher. Die Ampel wandelte dann weitgehend in den Fußstapfen Merkels, setzte sogar noch einen drauf. Stichwort Radwege in Peru, und machte Deutschland damit vollends lächerlich. Statt deutsche Interessen zu vertreten und den Import von Rohstoffen sicherzustellen, versuchten Baerbock und Habeck, manchmal verspottet als Ken und Barbie, die ganze Welt zum Verzicht aufs Auto zu bewegen. Claudia Roth stand in ihren beiden Kabinettskollegen da in nichts nach. Sie unterhielt etwa enge Beziehungen nach Nigeria, dem größten Ölproduzenten Afrikas, ein Land, was darüber hinaus über enorme Vorkommen an Metallrohstoffen verfügt, die bislang kaum erforscht sind. Aber was kam dabei heraus? Statt ein Rohstoffabkommen im deutschen Interesse auszuhandeln, haben die Grünen zum Beispiel die Benin-Bronzen ohne jedwede Gegenleistung verschenkt. Und was ist dann passiert? Diese Artefakte sind nicht einmal in einem Museum, sondern natürlich auf dem Schwarzmarkt gelandet. Das ist das unsinnige Ergebnis einer solchen planlosen Politik. Das war keine Rohstoffpolitik im, sondern gegen das deutsche Interesse, verdorben von masochistischem Postkolonialismus und selbstmörderischem Klimawahn. Das muss umgehend ein Ende finden. Ein erster Schritt wäre die Berufung eines Rohstoffbeauftragten der Bundesregierung, der an der Schnittstelle zwischen Auswärtigem Amt und Wirtschaftsministerium angesiedelt ist und jährlich einen Bericht vorlegt. Damit Rohstoffpolitik wieder im deutschen Interesse gemacht wird und damit die deutsche Außenpolitik wieder Vernunft dort einkehrt, statt dieser traumtänzerischen Clownsshow von Linksgrün. Vielen herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Dr. Klaus Wiener.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also Herr Wolf, bei so einem wichtigen Thema für die Wirtschaft hier so eine Show abzuziehen, das ist schon bemerkenswert. Vielleicht reden Sie mal darüber, wie es nach vorne weitergehen kann und nicht, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rohstoffe sind natürlich wichtig für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Ob für Batterien, Halbleiter, Medizintechnik, ohne Lithium, Kupfer, seltene Erden steht die moderne Wirtschaft einfach still. Leider ist es so, dass Deutschland ein rohstoffarmes Land ist. Selbst wenn wir die vorhandenen Vorkommen, die es in Deutschland gibt, vollumfänglich nutzen würden, wären wir immer auf Importe angewiesen. Das war auch lange kein Problem, denn 70 Jahre lang war unsere Weltwirtschaft davon geprägt, dass sie zunehmend freier wurde und dass der Welthandel kontinuierlich gestiegen ist. Das war ein riesiger Erfolg, der seinesgleichen in der Wirtschaftsgeschichte der Menschheit sucht. Ich weiß, dass die Welt seit ein paar Jahren eine andere ist. Der Protektionismus ist massiv gestiegen. Und es gibt Länder, die Rohstoffe als Waffe einsetzen. Leider, muss man sagen. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, auch wenn sich die Welt derzeit vom Freihandel abwendet, mittel- und langfristig, da bin ich mir sicher, wird sich das wieder ändern, denn der Nutzen der internationalen Arbeitsteilung ist schlicht zu groß. Klar ist aber auch, dass wir nicht naiv sein dürfen. Wir müssen auf die geopolitischen Realitäten reagieren. Aber anders als die AfD das hier suggeriert, passiert ja bereits sehr viel, allen voran beim neu eingerichteten Nationalen Sicherheitsrat. Genau hier nimmt das Thema Rohstoffsicherheit einen großen Raum ein. Und da braucht es auch keine Hinweise, dass das auf den Tagesordnungspunkt kommen muss oder dass es einen Sonderbeauftragten geben darf. Es ist bereits jetzt so, dass das Thema Rohstoffsicherheit da eine große Rolle spielt. Zweitens arbeitet die Bundesregierung auch mit Hochdruck daran, neue Rohstoffallianzen zu schmieden. Allen voran jüngstes Beispiel Indien, aber es gibt weitere, gerade mit den Ländern Afrika, Südafrika, Angola oder der Kongo. Alle stehen hier im Fokus. Und ganz konkret Staatssekretär Rudenhoff, der da hinten auch noch ist, wird die nächsten Stunden aufbrechen nach Toronto. Er wird an einer der größten Bergbau- und Rohstoffmessen teilnehmen. Also da werden ganz konkret Gespräche geführt. Und da ist die Bundesregierung durchaus aktiv und auf einem guten Weg. Besonders hervorheben möchte ich auch noch mal den Rohstofffonds, der 2024 eingeführt wurde, aber jetzt unter der neuen Regierung wirklich scharf geschaltet wurde und auch operativ gemacht wurde, damit gezielt Abbauprojekte gefördert werden können. Ich nenne hier die Lithiumförderung im Oberrheingraben oder die Kupfer-Gold-Förderung mit Kanada oder die Förderung von seltenen Erden in Australien. Ich gebe zu, ich würde mir wünschen, dass dieser Fonds aktuell 1 Milliarde, dass der noch mal aufgestockt wird, damit wir die öffentlichen Mittel auch noch mehr nutzen können, gerade auch für, das sage ich auch ganz deutlich, private Investitionen, die wir in dem Feld anreizen müssen, zum Beispiel mit Risikoteilung oder auch mit öffentlich-privaten Partnerschaften. Und das, Kollegen von der AfD, ist übrigens ein Punkt, der völlig fehlt in Ihrem Antrag, nämlich um die Frage, wie finanzieren wir die Rohstoffsouveränität. Da sind Sie komplett blank. Was übrigens auch in Ihrem Antrag fehlt, sind Aussagen zur Kreislaufwirtschaft. Ich weiß, das ist nicht so Ihr Thema. Dabei liegt gerade auch hier ein enormes Potenzial, um unabhängiger von Rohstofflieferungen zu werden. Alte Smartphones, Batterien, Autos, Maschinen enthalten wertvolle Materialien, und die dürfen natürlich nicht im Müll landen. Allerdings wäre es auch gut, wenn hier ein Wirtschaftszweig aus eigener Kraft entstehen könnte. Rohstoffe sind ein knappes Gut. Da gibt es Gewinnmöglichkeiten. Und insofern glaube ich auch, dass es da nicht übermäßig staatliche Hilfe braucht. Wir müssen auch verantwortungsvoll über heimische Rohstoffe sprechen. auch wenn es in Deutschland Vorkommen nicht im Übermaß gibt. Es gibt sie, deswegen dürfen wir das Thema auch nicht tabuisieren, hier vor Ort Rohstoffe, die da sind, zu nutzen. Und zu guter Letzt, das will ich auch noch mal betonen, Rohstoffe sind natürlich nicht nur eine staatliche Aufgabe, sondern wir sind eben nicht in einer Planwirtschaft, so wie Sie immer wieder gerne suggerieren, sondern wir sind in einer Marktwirtschaft. Deswegen ist es natürlich auch Aufgabe der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie hinreichend Rohstoffe haben. Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen, aber es ist auch Aufgabe der Unternehmen, zu gucken, was brauchen wir konkret, um dafür zu sorgen, dass Rohstoffe im ausreichenden Maß vorliegen. Ja, unterm Strich, wenig Neues in Ihrem Antrag. Es passiert bereits sehr viel. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag auch ab. Herzlichen Dank.
Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, komme ich noch mal zurück zur namentlichen Abstimmung, die wir eben durchgeführt haben, und verlese das Protokoll über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform der gemeinsamen des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Drucksachen sind 21/1848, 21/2460 und 21/4321. Abgegebene Stimmkarten 572, mit Ja haben gestimmt 309, mit Nein haben gestimmt 261 und es gab 2 Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Und jetzt rufe ich den nächsten Redner auf. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Abgeordnete Julian Joswig.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD entdeckt auf einmal das Thema Rohstoffe. Also genau die Partei, die am liebsten heute schon wieder Gas aus Russland kaufen würde. Und schon bei der Einleitung wird klar, sie beschäftigen sich wohl zum ersten Mal mit dem Thema Rohstoffe. Und sie haben auch gar keinen Überblick, was es schon alles an Maßnahmen und Initiativen gibt. Es sind allen voran natürlich Unternehmen selbst, die schauen, welche Rohstoffe sie besorgen, wie sie ihre Lieferketten stärken. Und dabei kriegen sie Unterstützung von Verbänden wie dem BDI, von der Deutschen Rohstoffagentur, der DERA und natürlich auch von der Bundesregierung. Sie fordern in einem dritten Punkt Ihres Antrags einen ständigen Beauftragten für Rohstoffpolitik. Ich weiß ja nicht, kennen Sie Stefan Ruhnhoff? Der sitzt auch da hinten im Plenum. Der ist genau dafür zuständig. Der ist von der Bundesregierung beauftragt als parlamentarischer Staatssekretär für das Thema Rohstoffpolitik. Herr Ruhnhoff, ich weiß, Sie sind vielleicht nicht so bekannt wie die Ministerin Katharina Reiche oder Kollegin Gitta Konnemann. Das liegt vielleicht an der Anzahl der Schlagzeilen. Aber ich denke, Sie machen da sicherlich größte Mühe und Ihren guten Job. Denn Sie können hier auf die gute Arbeit der Vorgängerregierung bauen, einfach auf die Arbeit von Franziska Brandner als parlamentarische Staatssekretärin und Beauftragte für Rohstoffe. Denn ja, es war das von Robert Habeck geführte BMWK, das Wirtschaftsministerium, das seinerzeit mit der Europäischen Union den Critical Raw Materials Act verhandelt hat. Das war und ist ein Meilenstein für die europäische Rohstoffpolitik. Denn natürlich müssen wir hier gemeinsam und europäisch handeln, meine Damen und Herren. Das BMWK hat außerdem einen Rohstofffonds aufgesetzt bei der KfW, damit auch heimische Rohstoffprojekte realisiert werden können. Davon profitiert beispielsweise das Unternehmen Vulcan Energy, das im Oberrheingraben mittels Geothermie nicht nur Strom und Wärme gewinnt, sondern auch wertvolle Materialien für die Batterieherstellung. Und genau so muss Rohstoffpolitik gestaltet werden. Dafür haben wir als Grüne die Grundlagen in der Bundesregierung gelegt, meine Damen und Herren. Auch zum geforderten Risikomanagement muss man sagen, das gibt es doch schon längst. Rufen Sie mal an bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die können Ihnen auch eine richtig schöne Analyse herstellen zum Thema Risiken bei Rohstoffen aus Russland. Das haben Sie nämlich komplett ausgelassen im Antrag. Vielleicht aber auch gar nicht unabsichtlich. Denn geben Sie es doch zu, am liebsten würden Sie sofort nach Moskau fliegen und mit Ihren Freunden im Kreml einen neuen Deal abschließen. Das ist das wahre Gesicht der sogenannten Alternative. Ich habe erst gestern im Gegensatz zu Ihnen mit einer ganzen Reihe von Industrieunternehmen gesprochen und auch mit der Rohstoffagentur DERA zur Souveränität bei kritischen Rohstoffen. Denn offensichtlich spricht die AfD ja gar nicht mit der Wirtschaft. Deshalb möchte ich Ihnen sagen, die Unternehmen interessieren ihre banalen Forderungen nicht. Was es statt Ihrem schwachen Antrag braucht, ist Folgendes. Erstens, und das hat der Kollege Wiener gesagt, es gibt ein großes Potenzial nicht nur in der Beschaffung von Primärrohstoffen, sondern gerade auch in der Kreislaufwirtschaft. Wer Resilienz will, muss Recyclingkapazitäten und Rezyklatmärkte aufbauen. Und zweitens, wir brauchen Diversifizierung, aber wir wollen auch faire Partnerschaften. Wir wollen keine Ausbeutung wie in Zeiten von Kaiser Wilhelm, wo die AfD vielleicht von träumt. Wir wollen Partnerschaften auf Augenhöhe mit Wertschöpfung vor Ort. Und dritter Punkt, wir müssen auch die europäischen Verarbeitungskapazitäten stärken. Denn der Engpass liegt eben nicht nur im Erz, sondern in Raffination, Zwischenprodukten und Komponenten wie Magneten. Aber all das, davon findet man im Antrag der AfD nichts. Man sucht völlig vergeblich, meine Damen und Herren. Der vorliegende Antrag, er verstrickt sich in Widersprüchen, er verkennt die Realität, aber es überrascht ja auch kein bisschen. Der Antragsteller ist ja nicht mehr hier für den eigenen Antrag. Das ist der Teilzeit-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Markus Frommeier, der ohne Ausbildung, ohne Studium, ohne jegliche Berufserfahrung jetzt plötzlich Rohstoffexperte sein will. Allerdings ist er von guter Wirtschaftspolitik so weit entfernt wie die Deutsche Bahn von Pünktlichkeit. Da hilft es auch nichts, wenn man die Familie, die eigene Frau mit Jobs im Bundestag irgendwie organisiert und den Autokraten nacheifert. Der Antrag ist und bleibt so schlecht wie die ganze Politik der AfD. Sie arbeitet gegen deutsche Interessen, gegen die Interessen der Wirtschaft und der hart arbeitenden Menschen in diesem Land. Und deshalb lehnen wir ihn ab. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Sebastian Roloff.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich bekanntermaßen immer, wenn wir hier im Haus über Rohstoffpolitik sprechen. Diese Begeisterung teilen nicht immer alle, aber heute angenehm viele. Deswegen ist es doch schon mal ein Fortschritt. Und ich habe dahingehend gute Nachrichten, als dass wir beim Antrag der AfD immerhin eine kleine Lernkurve feststellen können. Im letzten Antrag hieß es sogar im Titel noch, man setzt auf marktbasierte Resilienz. Jetzt sind wir immerhin schon dabei, dass die Politik Rohstoffversorgung zur Priorität machen soll. Das geht in die richtige Richtung. Und auch wenn es den Letzten jetzt langsam dämmert, ist die Erkenntnis, dass Ordnungspolitik bei der Rohstoffversorgung nicht wirklich weiterhilft, eigentlich relativ weit verbreitet, insbesondere mit der Perspektive Deutschlands. Deutschland ist kein rohstoffarmes Land, aber uns fehlen für einige Zukunftstechnologien essentielle, wichtige Rohstoffe. Trotz einer ausgeprägten Effizienz, da müssen wir natürlich noch besser werden, aber da haben wir Fortschritte gemacht bei der Rohstoffverarbeitung und mehr Recycling, da gilt dasselbe, werden wir Rohstoffe und Vorprodukte weiter importieren müssen auf absehbare Zeit. Und deswegen ist es gut und richtig, Rohstoff auch als Teil von Außenpolitik mitzudenken. Für unsere sichere Versorgung mit Rohstoffen ist es deswegen schädlich, wenn es die Kräfte in diesem Land auf der rechten Seite gibt, die immer deutlich machen, wie sehr sie Kulturen und insbesondere Menschen aus anderen Ländern verachten, aber dann sagen, eure Rohstoffe würden wir nehmen. Das funktioniert natürlich nicht und dementsprechend werden wir da weiter klare Kante zeigen. Mit Blick auf unsere weltweiten Wettbewerber müssen wir unsere Rohstoffpolitik im Rahmen von Handels- und Rohstoffpartnerschaften auf Augenhöhe ausweiten und müssen das natürlich immer mitdenken. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Und wir müssen in Deutschland unsere Hausaufgaben vor Ort machen, bezüglich auch bei uns gewinnbaren kritischen Rohstoffen und gerade auch deren Weiterverarbeitung. Ich werde in diesen Debatten nicht müde, im Übrigen auch darauf hinzuweisen, dass wir in Deutschland auch Themen mit Rohstoffen haben, die nicht als klassisch kritisch eingestuft sind, aber für zum Beispiel unsere Energiewende oder die Sanierung unserer Infrastruktur mindestens genauso wichtig sind. Ich begrüße sehr, dass das BMWE sich diese Woche mit Vertretern der heimischen Rohstoffindustrie getroffen hat. Und auch hier brauchen wir zeitnah die Umsetzung der Maßnahmen im Koalitionsvertrag und weitere Unterstützung. Wir haben bei den kritischen Rohstoffen vereinbart, die Bezüge zu diversifizieren. Das ist in diesen aktuellen handels- und weltpolitischen Entwicklungen zunehmend eine Herausforderung. Wir sind uns aber sicher, dass der Rohstofffonds, der mittlerweile in Vollzug ist, ich darf hinzufügen, endlich, und die eingesetzte China-Kommission zum Beispiel da helfen werden. Und ich begrüße ganz ausdrücklich, dass die EU-Kommission den Critical Raw Materials Act jetzt mit dem Aktionsplan Resource EU unterfüttert. Das sind noch mal mehrere Milliarden Euro der Europäischen Investitionsbank für Rohstoffprojekte und zum Beispiel den Aufbau einer eigenen europäischen Batterieindustrie, die zur Verfügung stehen. Genau der richtige Weg, den wir unterstützen müssen. Ein wichtiger Hebel bleibt der Schutz vor einem ruinösen Preiswettbewerb, wenn man eine eigene europäische Rohstoffindustrie aufbauen möchte. Ich hatte in meiner letzten Rede zu dem Thema hier staatliche Abnahmeverträge ins Gespräch gebracht. Man könnte auch diskutieren, ob wir mit Mindestpreisen Fortschritte machen. Anfang Februar haben die USA, Japan und die EU da eine entsprechende Zusammenarbeit verkündet. Ich hoffe, dass die trägt. Rohstoffpolitik muss staatlich begleitet werden. Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. Der Antrag hilft uns nicht weiter. Das Thema bleibt aber wichtig. Deswegen bleiben wir dran. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Abgeordnete Charlotte Antonia Neuhäuser.
Frau Präsidentin, Abgeordnete, die AfD will heute über Rohstoffpolitik reden. Ich möchte das mal ganz deutlich sagen. Dieser Antrag ist ein einziger dystopischer Rohstofffiebertraum. Dystopisch darum, weil Menschen in diesem braunen Rohstoffrausch absolut keine Rolle spielen. Das hier ist ein Antrag, der die Menschenrechte weltweit einfach in die Tonne tritt. Das Wort Mensch taucht kein einziges Mal auf, kein einziges Mal das Wort Bevölkerung und kein einziges Mal das Wort Betroffene. Dieser Antrag unterscheidet sich übrigens inhaltlich auch kaum davon, was Kreise der Union fordern. Sie sagen Rohstoffpolitik, meinen aber ungehinderten Zugang und rücksichtslosen Abbau von Rohstoffen. Sie sagen Rohstoffpolitik, meinen aber Machterhalt in einer ungerechten Weltwirtschaft. Sie sagen Rohstoffpolitik, meinen aber Ausbeutung von Mensch und Natur. Wie aber den Menschen im globalen Süden, wo der Großteil der Rohstoffe herkommt, ein gutes Leben ermöglicht werden kann, wie diese Menschen vom Ressourcenreichtum nachhaltig profitieren können, dafür interessieren Sie sich nicht, weder AfD noch Union. Stattdessen sind die Menschen den Rohstoffkonzernen schutzlos ausgeliefert. Das Lieferkettengesetz war für die Menschen im globalen Süden die einzige Möglichkeit, sich gegen die Macht von Bergbaukonzernen und Unternehmen zu wehren. Dieses Lieferkettengesetz haben CDU, CSU in Brüssel jetzt fast komplett weggebolzt. Und möglich war das nur, weil die Union die Mehrheit dafür mit Europas Rechtsextremen organisiert hat. Und damit steht fest, die neue europäische und deutsche Strategie für mehr Außenwirtschaft und einfachen Rohstoffzugang wird vielen Menschen im globalen Süden das Leben noch schwerer machen. Denn ohne Schutzmechanismen, die auch einklagbar sind, werden Menschenrechte, gute Arbeitsbedingungen und Umweltstandards zu einem Nebensatz. Und da dürfen wir nicht wegschauen, das dürfen wir nicht hinnehmen. Machen wir uns nichts vor. Der Kampf um Rohstoffe führt zu Krieg und Krisen. Sie müssen doch auch längst mitgeschnitten haben, dass rohstoffreiche Länder wie Sudan und Kongo durch Kriege und Konflikte erschüttert und zerstört werden und zu den fragilsten und ärmsten Ländern dieser Welt zählen. Wie erklären Sie sich bitte, dass die Menschen, die sich in den Minen im Kongo kaputt schuften pro Woche, nur $25 verdienen? Sollte eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wie Sie das immer sagen, nicht dafür sorgen, dass die Menschen eine Möglichkeit haben, sich selbst von den Ketten der andauernden kolonialen Ausbeutung zu befreien. Wir finden, gerade diese Menschen haben ein Leben in Würde verdient. Durch den systematischen Rohstoffklau von heute hat der alte Kolonialismus des Nordens ein neues Gesicht bekommen. Die Folgen jedoch sind heute fast dieselben. Neokolonialismus ist heute nicht mehr das gewaltsame Einfallen in andere Länder, die Versklavung der Bevölkerung und Unterdrückung. Heute erleben wir unfaire Handelsabkommen, neue Abhängigkeiten, Rechtslosigkeit und Raubbau an den Menschen und ihrer Heimat vor Ort. Wirtschaft muss doch mehr sein als nur Transaktion, Wachstum und Profit. Wirtschaft muss doch alle mit einschließen, vor allem diejenigen, die den Wohlstand überhaupt erst möglich machen. ÖkonomInnen weltweit haben das längst verstanden. Aber die Konservativen und die Rechten verschließen Augen und Ohren vor dieser Realität. Die Wissenschaft sagt übrigens auch, es gibt kein endloses Wachstum in einem endlichen System mit endlichen Rohstoffen. Wir haben die planetarischen Grenzen längst erreicht. Immer mehr Wachstum ist einfach nicht möglich, ohne irreparable Schäden in Kauf zu nehmen. Und ich weiß nicht, wie oft Ihnen das noch gesagt werden muss, bis Sie das verstehen. Wenn die USA der internationalen Zusammenarbeit den Rücken kehrt, sollten wir nicht blind folgen. Wir sollten den Ländern im globalen Süden die Möglichkeit geben, sich loszulösen. Mit dem Argument, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders schlechter, dürfen wir dem globalen Süden doch gar nicht kommen. Dass die EU einzig und allein auf der Welt für Menschenrechte und ökologische Standards steht, das stimmt so einfach nicht und das nimmt uns auch keiner ab. Die EU ist keine moralische Instanz, nicht mit seiner kolonialen Geschichte, nicht, wenn wir Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken lassen, wenn wir Familien, Kinder und Babys abschieben, wenn wir Waffen liefern in alle Welt, wenn wir Fluchtursachen schaffen, wenn wir uns die Rohstoffe aneignen, nur weil Europa und Deutschland davon wirtschaftlich profitieren. Sudan hat Gold, Kongo Kobalt, Bolivien Lithium, Brasilien Eisenerz, Irak Öl, die Philippinen und Indonesien Nickel, die Ukraine seltene Erden, Grönland besitzt 25 der 34 von der EU als strategisch wichtig eingestuften Rohstoffe. Und jeden Tag wird doch deutlicher, dass Macht- und Verteilungskämpfe über den Zugang zu Rohstoffen ausgetragen werden und immer weiter eskalieren. Und die Menschen in diesem Land, sie erwarten und sie verdienen Transparenz. Transparenz darüber, wo die Mineralien und Rohstoffe herkommen, welche Kinderhände dass Kobalt und Coltan für unsere Handybatterien aus der Erde gekratzt haben, welche Körper verseucht und vergiftet wurden für das Kupfer in unseren Staubsaugrobotern und Fitness-Trackern. Rohstoffausbeutung ist kein Einzelfall. Das hat System und das seit Jahrzehnten. Und dieses System ist darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die ausgebeutet werden, die absichtlich in Armut gedrückt und gehalten werden. Und die AfD will genau das. Wir lehnen diesen menschenfeindlichen Antrag ab. Und zum Schluss, eine Menschenrechtlerin von den Philippinen hat mir diese Woche gesagt, und das möchte ich heute denjenigen mitgeben, die denselben Kampf kämpfen. Es ist gut, dass wir wütend sind, aber wir müssen noch wütender werden.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Johannes Volkmann.
Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, liebe Kollegin Neuhäuser, 1990 lebten auf der Welt 38% der Menschen in extremer Armut. Heute sind es weit unter 10%. Es ist nicht Ihr Sozialismus, sondern unsere Marktwirtschaft und der offene Handel auch mit Rohstoffen, der Menschen aus extremer Armut befreit hat. Und daran sollten wir weiter arbeiten. Rohstoffversorgung und Rohstoffsicherheit sind für Deutschland existenziell wichtige Themen. Gerade in einer Zeit, in der wirtschaftliche Abhängigkeiten als Mittel der Erpressung genutzt werden, ist es wichtig, dass wir unabhängiger werden und Risiken abbauen. Die Kernfrage ist, haben wir gelernt aus den Erpressungen durch Russland bei Pipeline-Gas? Heute sind wir in vielen Branchen auf ähnliche Art verwundbar. Gerade unsere Abhängigkeiten, sowohl bei Rohstoffen als auch bei Verarbeitungskapazitäten von China, rufen zum Handeln auf. Über 95% der Verarbeitungskapazitäten bei Gallium, Graphit und Mangan sind in China, auch bei vielen anderen seltenen Erden wie Scanium, Ytterbium oder Lutetium. Eine Unterbrechung dieser Lieferketten hätte existenzielle Auswirkungen auf die deutsche Industrie. Vor allem auch, weil China im Zuge von Exportkontrollen Ausfuhrgenehmigungen so knapp bemisst, dass eine Lagerhaltung dieser kritischen Rohstoffe kaum möglich ist. Die Zeit ist knapp. Im Herbst läuft das Busan-Abkommen zwischen den USA und China aus, das derzeit noch ein Restmaß an Lieferstabilität schafft. Umso wichtiger ist es, dass wir die wenigen Monate Zeit nutzen, um uns diesem Problem zügig zu stellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Außenminister überall auf der Welt für neue Rohstoffpartnerschaften wirbt, zuletzt in Australien und Indonesien. Deswegen vielen Dank, Joe Wadephul, für Ihren Einsatz. Und das bringt mich zum Antrag der Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Der Antrag ist echt dünn. Sie fordern 6 Punkte. Irgendwas mit ministeriellen Zuständigkeiten, zusätzlichen Berichten, einen neuen Beauftragten, den es eigentlich schon gibt, einen ständigen Tagesordnungspunkt in einem Gremium, das sich damit schon befasst, und eine aktive Rolle in einer Organisation, in der wir schon Mitglied sind. Keine Vorschläge zum Rohstofffonds und der bestehenden Projektförderung der Bundesregierung. Kein Wort zum Thema Kreislaufwirtschaft und welche Schritte wir unternehmen, um die im Land befindlichen Rohstoffe wiederzuverwerten. Stattdessen konstruieren Sie einen Zielkonflikt zum Klimaschutz, der nicht wirklich existiert. Jedes Windkraftrad braucht Permanentmagnete. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob Ihr Vorschlag hier Degrowth ist. Kein kritisches Wort zur Erpressung durch China. Stattdessen die übliche unterwürfige Lüge. Lyrik gegenüber BRICS, keine Erwähnung von Referenzpunkten wie JOGMEC in Japan, der europäische Bezug wird völlig ausgeklammert, nichts zum Critical Raw Materials Act und zur Sicherung der Rohstoffe im Binnenmarkt, keine konstruktiven Vorschläge zur Weiterentwicklung der Partnerschaften mit der Mongolei, Kasachstan, Australien oder Chile. Meine Damen und Herren, es ist einfach zu wenig, was Sie hier zur Debatte beitragen, zumindest wenn man den Anspruch hat, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen. Ich frage mich wirklich, ob Ihre Fraktionsmitarbeiter beim Verfassen dieses Antrags nicht vielleicht auf ChatGPT zurückgegriffen haben. Vielleicht können Sie das ja mal mit Ihren Mitarbeitern heute in einer ruhigen Minute, wenn man unter sich ist, so am Küchentisch, im Familienkreis, miteinander besprechen. Ich weiß, wie schwer Kritik in der Familie ist, aber das, da kann man schon mehr inhaltliche Tiefe erwarten. Dabei wäre gerade jetzt inhaltliche und konstruktive Oppositionsarbeit so wichtig. Ich habe Ihnen mal unseren Antrag aus 2022 mitgebracht. Da finden Sie vieles, was wir heute umsetzen, gerade auch mit Blick auf internationale Abkommen. Kopieren statt blamieren wäre meine Empfehlung für Ihre Fraktion. Dem Rubrum können wir entnehmen, dass der Abgeordnete Frohnmeier sich hauptverantwortlich für den Antrag sieht. Ist er hier anwesend? Immer noch nicht da. Ist wahrscheinlich noch mit seiner Scheinkandidatur in Baden-Württemberg beschäftigt. Meine Damen und Herren, gerade in einem industriestarken Land wie Baden-Württemberg sind hunderte Mittelständler existenziell auf kritische Rohstoffe angewiesen. Und der Dilettantismus und die Oberflächlichkeit, die Sie in diesem Antrag zeigen, unterstreicht noch mal den Unterschied zwischen Ihnen und uns. Bei uns aktive Außenpolitik, neue Rohstoffabkommen, zügiger Aufbau von Verarbeitungskapazitäten, bei Ihnen beauftragte Berichte und Sitzungspunkte. Wir handeln für Rohstoffsicherheit, während Sie im Stuhlkreis mit den Botschaftern Pekings und Moskaus auf Anweisungen warten. Meine Damen und Herren, wir lehnen ab. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Anna Rathert.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Deutschland ist eine Industrienation ohne ausreichende eigene Rohstoffbasis. Das ist keine neue Erkenntnis, aber es ist eine strategische Realität, die klare politische Schlussfolgerungen verlangt. Wer Wohlstand, Industriearbeitsplätze und staatliche Handlungsfähigkeit sichern will, der muss Rohstoffsicherheit als strategische Kernaufgabe behandeln. Und dafür braucht es einen einfachen Grundsatz. Deutsche Rohstoffinteressen müssen zuerst als deutsche Interessen in Deutschland formuliert werden. Erst dann kann man sie auch international wirksam vertreten. Aber dafür braucht es die Fähigkeit und den Willen, eigene deutsche Interessen überhaupt zu benennen. Der Bundeskanzler habe diese eigenen Interessen auf der Münchner Sicherheitskonferenz benannt, heißt es jetzt überall. Ich habe mir seine Rede noch mal ganz genau angeschaut. Er umreißt zwar Eigeninteressen, doch sie bleiben so abstrakt, dass sie für jeden x-beliebigen Staat formuliert sein könnten. Militärische Stärke, Resilienz, Wirtschaftsmacht, Schutz von Freiheit. Oder sie bezieht sich von vornherein nicht auf Deutschland, sondern auf Europa, das stärker in der NATO vertreten sein müsse. Über der gesamten Rede des deutschen Bundeskanzlers hing vor allem eins, die Angst vor tatsächlicher deutscher Stärke. Niemals Alleingang, immer partnerschaftliches Führen. Meine Damen und Herren, wenn man sich von vornherein als ein solcher Verhandlungspartner definiert, dann ist das keine effektive Interessenpolitik. Effektive Interessenpolitik beginnt, wenn man Prioritäten setzt, Kosten benennt und Zielkonflikte offen adressiert. Wenn wir also offen sagen, was für uns zuerst kommt. Bezahlbare Energie oder klimarettende EU-Vorgaben, die unsere Kernindustrie vernichten. Versorgungssicherheit oder ausgelagerte Lieferketten, die uns politisch erpressbar machen. Wer dazu nichts sagt, vermeidet eine Entscheidung. Der signalisiert nicht, im Zweifel ziehen wir das auch durch, sondern der sagt vielmehr, im Zweifel opfern wir uns. Hier liegt Deutschlands Achillesferse. Interessen entstehen im eigenen Staat und aus dem Bewusstsein darüber, was Volk und Nation brauchen und welche Abhängigkeiten sie nicht akzeptieren können. Werden Interessen nur partnerschaftlich formuliert, so dass sie niemanden stören, dann sind das keine Interessen, sondern Vorschläge oder Bitten. Stattdessen wird nun oft mit dem Begriff europäische Souveränität gearbeitet. Das klingt kraftvoll, suggeriert aber eine einheitliche europäische Interessenlage, so als hätten alle Nationen Europas dasselbe Ziel. Das haben sie aber nicht. Dafür leben sie unter zu unterschiedlichen geopolitischen Voraussetzungen. Also ein Küstenland oder ein Land hoch im Norden hat andere Interessen als ein Land an einer südlichen europäischen Außengrenze oder ein Binnenland. Und Souveränität setzt einen Souverän voraus, aber ein solcher europäischer Souverän im Sinne eines Staatsvolks existiert nun mal nicht. Es gibt Staaten und Völker Europas, und sie kooperieren innerhalb der Europäischen Union als internationale Organisation. Diese Realität geht hier ja immer komplett unter. Damit Deutschland endlich wieder stark sein kann, braucht es erstens eine klare nationale Interessenanalyse, zweitens realistische Einschätzungen eigener Abhängigkeiten und drittens strategische Allianzen. Wer Verantwortung an internationale Gremien wie auch die EU eins ist, verschiebt, der vermeidet, Ja zu Deutschland zu sagen. Und dieses deutsche Vermeiden der Anerkennung des eigenen, der eigenen Identität, das ist für die Rohstoffversorgung fatal. Lithium, Kobalt, seltene Erden, Nickel und Kupfer sind Grundstoffe für Energieversorgung, Mobilität, Verteidigungsfähigkeit und digitale Infrastruktur. Ohne gesicherten Zugang dazu bleibt jede politische Strategie unverbindlich. Wertschöpfung wandert dann weiter ab, Abhängigkeiten wachsen weiter und Deindustrialisierung wird weiterhin nicht gestoppt. Meine Damen und Herren, haben Sie doch nicht immer so viel Angst vor Deutschland. Klare Interessenvertretung ist keine Kriegspolitik, sondern einfach nur die Erfüllung der Pflicht, die man dem deutschen Volk gegenüber übernommen hat. Sie ist einfach die Voraussetzung dafür, dass Verhandlungen Substanz haben. Wenn die Bundesregierung es nicht schafft, Deutschland als legitimen Träger eigener nationaler, in und für Deutschland formulierter Interessen zu begreifen, dann kann sie weder Rohstoffsicherheit bieten noch industrielle Wertschöpfung erhalten. Und sie kann auch nicht dem hier an dieser Stelle geleisteten Amtseid treu bleiben, nämlich den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Das geht nur mit der Alternative für Deutschland. Und deshalb fängt unsere Zeit gerade erst an. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Nina Scheer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich auch noch mal wiederholen, dass ich es nicht besonders eine feine Art finde, die Existenz des in Deutschland schon existierenden Rohstoffbeauftragten, Herrn Staatssekretär Runhoff, einfach zu unterschlagen. Aber das zeigt einfach nur einmal mehr, Sie haben einfach von den Fakten keine Ahnung. Ja, Sie befassen sich nicht mit den Realitäten, sondern mit Behauptungen, und das ist schon gefährlich. Es ist auch schon von den Vorrednern ausgeführt worden, und das kann ich nur noch mal unterstreichen, dass interessant ist, womit sich Ihr Antrag eben nicht auseinandersetzt. Er setzt sich nicht auseinander damit, dass wir auch Kreislaufwirtschaft brauchen, dass wir die Wiederverwertung von Rohstoffen unbedingt brauchen, weil wir einfach ja bei Rohstoffpolitik immer an die begrenzten Rohstoffe insbesondere auch denken müssen. Und bei einer wachsenden Weltbevölkerung und wachsender Industrialisierung ist es einfach eins zu eins offenkundig, dass wir uns über die Wiederverwertung dringend Gedanken machen müssen, weil es sonst einfach nicht hinhaut. Und auch angesprochen wurde natürlich, dass es nicht einfach nur eine rein auf Rohstoff ausgerichtete Fragestellung ist, sondern also auf die Menge von Rohstoffen, sondern immer auch, was macht das mit Menschenrechten, was macht das mit Verantwortung gegenüber den Menschen in den Ländern, in denen die Rohstoffe vorkommen. Auch das blenden Sie komplett aus. Es ist zudem auch interessant, dass Sie in Ihrem Antrag, auch die Substitution lassen Sie auch komplett weg, aber dass Sie in Ihrem Antrag auch letztendlich nur auf die Rohstoffe abstellen, die fossiler Natur sind, im Sinne von, das sind fossile Energieressourcen. Darum geht es erneut wieder. Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Sie wollen den Klimaschutz nicht. Es ist angeblich wieder viel zu viel Klimaschutz gemacht worden. Dabei wissen alle, dass die Welt zu wenig Klimaschutz betreibt, im Interesse der Menschen zu wenig Klimaschutz passiert. Aber für Sie ist es mal wieder zu viel Klimaschutz. Und dann behaupten Sie auch noch, dass wir mehr Resilienz bzw. weniger Erpressbarkeit durch mehr Fokus auf fossile Energien machen müssen. Und das ist ja wirklich der vollständige Widerspruch, der offenbart wird durch Ihren Antrag. Sie vertiefen doch die Risiken, Sie vertiefen doch die Abhängigkeiten, wenn Sie immer wieder nur auf Erdöl gehen. Und das ist explizit der Kern Ihres Antrags. Sie wollen eine Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen vertiefen. Da wir aber wissen, dass die meisten fossilen Rohstoffe nun mal nicht in Deutschland liegen, ist das gegen das deutsche Interesse, was Sie hier fordern. Das ist der fatale Irrtum, dem Sie immer wieder unterliegen. Insofern kann ich schließen mit der Aussage, dass Sie bis heute nicht verstanden haben und immer wieder der Bevölkerung Sand in die Augen streuen, dass eben mehr Sicherheit und menschenfreundliche Versorgungspolitik nicht darin liegt, fossile Energieabhängigkeiten zu vertiefen, sondern darin liegt, auf erneuerbare Ressourcen umzusteigen. Und das sollten Sie endlich verstehen im Interesse der Menschen hier und weltweit. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Abgeordnete Claudia Roth.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag, der trägt einen Titel, der klingt wie aus einem alten Kolonialhandbuch. Deutsche Rohstoffinteressen durchsetzen. Durchsetzen, nicht partnerschaftlich gestalten, durchsetzen, nicht im gemeinsamen Interesse handeln. Was Sie hier liefern, ist ein neokolonialer Ausbeutungsplan. Rohstoffreiche Länder werden zur Kulisse, Menschenrechte und Umweltstandards zur Fußnote. Sie wollen Rohstoffdiplomatie im Kanzleramt zentralisieren, als wäre das eine Art Rohstoffkommandostand. Und als müssten wir nur entschlossener zugreifen, dann fließen die Metalle schon. Das ist nicht geostrategische Außenpolitik, das ist Gierpolitik. Wir müssen uns nur einmal in die USA schauen. Trump sagt über Venezuela, we take the oil. Wir nehmen das Öl. Er inszeniert Einschüchterung und projiziert Macht Richtung Grönland. Das ist imperiales Gehabe im neuen Gewand, wie wir es auch aus Russland, aus ihren Freunden, aus China, aus ihren Kumpels kennen. Und genau das ist die Logik der AfD. Ja, wir brauchen kritische Rohstoffe für die Energiewende, für die Digitalisierung und für eine moderne Wirtschaft. Aber die entscheidende Frage ist doch, zu welchem Preis und auf wessen Rücken? Wer heute Standards abschafft, produziert morgen Instabilität, Konflikte, Korruption, Vertreibung, Kinderarbeit, sexuelle Ausbeutung und am Ende brüchige Lieferketten, die uns wieder erpressbar machen. Und da richte ich wirklich mich ausdrücklich an die Bundesregierung. Wer jetzt die Lieferkettengesetze abschafft, der macht aus Schutzrechten ein Wegseerecht. Und die Rechnung zahlen Menschen mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Lebensgrundlage, manchmal mit ihrem Leben. Niemand in Deutschland und schon gar nicht die VerbraucherInnen können das wollen. Ich nenne Ihnen Beispiele. In Peru berichten Gemeinden rund um Kupferminen von Schwermetallbelastungen im Wasser. Die Folge, ganze Familien erkranken an Krebs, auch Kinder. In Indonesien bedroht der Nickelboom Regenwälder, vertreibt lokale Gemeinschaften und unkontaktierte indigene Gruppen geraten in existenzielle Gefahr, während Umwelt- und MenschenrechtsverteidigerInnen eingeschüchtert und angegriffen werden. Und in der Demokratischen Republik Kongo sehen wir seit Jahren die brutale Kehrseite des Kobalt- und Kupferabbaus. Ausbeutung, Umweltzerstörung, Kinder, die in Minen ihr Leben riskieren. Das ist die Realität hinter manchen strategischen Rohstoffen, wenn wir nicht endlich konsequent hinschauen und handeln. Und deshalb ist der richtige Weg ein anderer. Diversifizierung statt dominieren. Ressourcenschonung, Recycling, Kreislaufwirtschaft und Substitution systematisch hochfahren, statt neue Abhängigkeiten zu schaffen. Transparenz und Sorgfaltspflichten stärken, weil das nicht Ideologie ist, sondern Risikomanagement im allerbesten Sinn. Und vor allem faire Wertschöpfung vor Ort ermöglichen, mit guten Jobs, mit Know-how-Transfer, mit Beteiligung von Frauen und lokalen Gemeinschaften. Wir Grüne setzen auf eine Rohstoffpolitik, die partnerschaftlichen Handel nicht mit Nationalismus verwechselt. Eine Politik, die unsere
Ihre
Industrie
Redezeit ist am Ende,
resilient
Frau Roth.
Macht, ohne Rechte zu schleifen. Und deswegen sage ich klar, dieser Antrag ist nicht nur falsch, er ist brandgefährlich und er schadet
Frau
Deutschland.
Roth, Ihre Redezeit ist am Ende. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Fabian Kramling.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In der letzten Sitzungswoche hatten wir den Antrag über die Risiken der Wettermanipulation von der AfD hier im Deutschen Bundestag. Und es war ein Antrag, wo die Genauigkeit und auch manchmal die Stringenz etwas gefehlt hat. Und das Gleiche erleben wir in dieser Sitzungswoche jetzt wieder. Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass diese Gewissenhaftigkeit, die Sie ja scheinbar vorleben, wenn es um die Einstellung von Familienmitgliedern in Büros geht, von Abgeordneten, dass Sie diese Gewissenhaftigkeit auch zeigen bei Ihren Anträgen. Aber scheinbar sind die Anträge ja genau so, wie sie sind, weil sie eben von Leuten geschrieben werden, die scheinbar keine Ahnung haben. Sie fordern einen Beauftragten, ohne zu wissen, dass es jemanden gibt, der in der Bundesregierung dafür zuständig ist. Sie sind falsch abgebogen. Sie haben die Finanzierung gar nicht erwähnt. Und auch bei partnerschaftlichen Abkommen ignorieren Sie das. Es ist einfach ein Antrag, der die Lebensrealität und auch die Lebenswirklichkeit nicht widerspiegelt. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, dass Sie den Antrag natürlich ablehnen werden. Denn Fakt ist auch, wir haben in Deutschland in diesem Bereich kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und deswegen ist wichtig und richtig, dass Kanzler Merz diese Woche in China war. Er geht nächste Woche nach Amerika. Wir hatten im Wirtschaftsministerium einen Austausch. Der Staatssekretär Stefan Runhoff hat einen Austausch gehabt am Montag mit der Branche. Er ist jetzt in Kanada, um Gespräche zu führen mit der Regierung. Auf der weltgrößten Rohstoffmesse wird er dort sein und wird unsere Anliegen vertreten. Und warum ist es denn so wichtig, dass wir hier präsent sind? Weil wir eben schauen müssen, dass es nicht nur bei Absichtserklärungen bleibt, sondern wir müssen diese Absichtserklärungen auch mit Leben füllen. Und es ist klar für uns als Unionsfraktion, dass die Rohstofflieferketten wichtig sind. Weil wenn die reißen, dann muss uns klar sein, dass Produktionslinien in Deutschland stillstehen, dass Arbeitsplätze und auch Wohlstand gefährdet sein können. Und doch geht noch viel weiter. Weil in den letzten Monaten haben wir auch gelernt, dass wenn Lieferketten nicht funktionieren, wenn wir einen Rohstoffmangel haben, es auch sehr schnell um unsere Verteidigungsfähigkeit in Deutschland gehen kann. Und deswegen heißt Rohstoffsicherheit am Ende des Tages auch Schutz unserer liberalen Demokratie. Der Europäische Rechnungshof hat aber auch kritisiert, was wir in den letzten Monaten in Europa gemacht haben, reicht nicht aus. Die Maßnahmen waren nicht ausreichend, um unsere Resilienz entsprechend zu stärken. Und deswegen kommt es jetzt auf drei Dinge besonders an. Zum einen die heimische Förderung. In Deutschland, aber auch in Europa, da haben wir Potenziale. Diese Potenziale müssen wir heben. Und da geht es ja auch gerade darum, Frau Roth, Sie haben Afrika angesprochen. Warum ist es denn so in Afrika? Weil wir Afrika den Chinesen überlassen haben. Das müssen wir uns auch klar sein. Das heißt, da müssen wir mehr Verantwortung übernehmen. Aber wir dürfen eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch Afrika laufen, wie wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten leider zu oft gemacht haben. Wir haben die Technik, dass wir nachhaltig auch Rohstoffe abbauen können. Und deswegen müssen wir diese Technik und dieses Know-how auch einsetzen, um eben verantwortungsvoll, aber auch nachhaltig Rohstoffe zu gewinnen. Wir reden aber bei der Rohstoffsicherheit viel zu viel auch über den reinen Abbau und gar nicht über die Weiterverarbeitung, über die Raffinerien, wo wir teilweise eine viel höhere Abhängigkeit haben. Und deswegen müssen wir auch hier schauen, dass wir das Know-how, das wir in Deutschland haben, im Anlagen- und Maschinenbau, dass wir dieses Potenzial stärker schützen und unterstützen und auch vor Dumping natürlich schützen müssen. Zweite Themenfeld, auf das ich eingehen möchte, ist das Thema Partnerschaften, Kooperationen. Und ich habe es schon erwähnt, wie weitreichend das Ergebnis sein kann, wenn wir keine resilienten Lieferketten haben. Und deswegen glaube ich, bei allen Maßnahmen, die wir schon in Deutschland unternehmen, dass wir auch mal nachdenken müssen, ob wir nicht eine Rohstoff-NATO brauchen. Eine Rohstoff-NATO mit dem Artikel 5-Mechanismus, wie wir ihn kennen, bei Notfällen, wenn es eben um die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland geht. Weil Rohstoffpolitik heißt am Ende des Tages auch eine Verteidigungspolitik für Deutschland. Und deswegen müssen wir hier nachlegen. Der dritte Punkt. Die technologischen Innovationen, und da spreche ich vom Abbau, ich spreche von der Verarbeitung, aber natürlich auch von der Kreislaufwirtschaft, vom Recycling, da können wir sehr, sehr viel machen. Wir machen heute schon viel, wir haben wirklich Weltmarktführer in Deutschland, wir können aber noch mehr machen, und da müssen wir den Fokus drauf legen, weil wir am Ende des Tages dann auch damit die Resilienz in Deutschland und in Europa stärken können. Und dass es so wichtig ist, das sehen wir an dem Handelskonflikt zwischen Amerika und China aktuell. Hat angefangen mit den Zöllen, ist jetzt mittlerweile ausgeartet. Es ist ein Technologiestreit, es ist ein Rohstoffstreit, der entbrannt ist zwischen Amerika und zwischen China. Und deswegen ist umso wichtiger, dass die Regierung dieses Thema wirklich mit auf die Agenda genommen hat, dass Kanzler Merz das in China und in Amerika in seiner Aktentasche mit dabei hatte. Und es zeigt, dass diese Regierung liefert und handelt. Und das ist auch gut so. Und da brauchen wir keine Anträge von der AfD zu. Vielen Dank.
Für die AfD hat das Wort der Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann.
Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Rohstoffpolitik ist längst keine Randnotiz mehr. Sie ist internationale Machtpolitik geworden. Sie entscheidet mit darüber, ob ein Industrieland handlungsfähig bleibt oder erpressbar wird. Es ist sehr gut, dass die AfD unter der Federführung von Markus Frohnmeier einen hervorragenden Antrag ausgearbeitet hat und wir heute Vormittag darüber im Deutschen Bundestag sprechen können. Also vielen herzlichen Dank an den Initiator. Wie sind die Fakten? Deutschland importierte im Jahr 2024 knapp 300 Millionen Tonnen Rohstoffe im Wert von fast 200 Milliarden Euro. Das sind immerhin 15% unserer gesamten Einfuhren. Über 50% der von der EU als kritisch eingestuften Rohstoffe kommen aus den BRICS-Staaten. Das ist zunächst mal Fakt. Und bei seltenen Erden stammen immerhin 2/3 aus China. Und wie wir alle wissen, hat China Exportbeschränkungen wiederholt als politisches Druckmittel eingesetzt. Zudem sichert sich China seit Langem und sehr konsequent weltweit Zugänge zu wichtigen Rohstoffen nach dem Muster Rohstoffe gegen Infrastruktur. Und Herr Volkmann, genau deswegen legen wir solche Anträge vor, weil wir diese Abhängigkeiten reduzieren wollen und eine Rohstoffsouveränität aufbauen möchten. Und wer in Anbetracht dieser Fakten noch von stabilen Lieferketten spricht, der verwechselt Strategie und naive Hoffnung. Wir als AfD sind für eine aktive, realistische Rohstoffpolitik zum Wohle unserer heimischen Wirtschaft und zum Wohle unserer Bevölkerung. Und wenn Sie von den Linken sagen, ja, das sei ein menschenfeindlicher Antrag, und Frau Scheer, Frau Roth, Sie haben ja so ähnlich argumentiert, dann muss ich mich wirklich nur wundern, wenn wir hier in Deutschland unserer Bevölkerung dienen, indem wir Rohstoffpartnerschaften machen, indem wir Abkommen schließen, indem wir Handelsaustausch machen, dann geht es uns gut und den Menschen vor Ort, wo wir Rohstoffe herbeziehen, auch. Und deswegen ist das eine zutiefst menschenfreundliche Angelegenheit, die die AfD hier mal wieder einbringt, wie immer. Andere Staaten handeln längst. Die USA haben ihre Mineral Security Partnership zur geopolitischen Plattform Forge ausgebaut. 55 Länder kamen jüngst zu einem Ministertreffen. Viele bilaterale Abkommen wurden unter der Führung von Marco Rubio, dem Außenminister, schon abgeschlossen. Südkorea zum Beispiel nimmt dort eine Führungsrolle ein. Warum nicht auch Deutschland? Die bisherigen sogenannten Rohstoffpartnerschaften, die Sie, Herr Volkmann, glaube ich, war es, angesprochen haben, haben bisher kaum sichtbare Erfolge erzielt. Also da muss man einfach aufbauen. Die Bundesregierung agiert unserer Ansicht nach wieder nicht entschlossen genug im Interesse unseres Landes. Und deswegen fordern wir im Antrag, und es wurde jetzt schon mehrfach auch angedeutet, dass Rohstoffdiplomatie ins Kanzleramt gehört, koordiniert, ressortübergreifend, sicherheitspolitisch eingebettet mit einem jährlichen Bericht an dieses Haus. Und Herr Wiener, Sie hatten ja vorhin, ja, noch mit mehr Nachdruck, aber Sie hatten gefragt, wie finanziert man denn das Ganze? Das war Ihre Frage. Doch, dass Sie, wie finanzieren wir die Rohstoffsouveränität? Und ich sage Ihnen eins, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Während Sie immer noch mit den Sozialdemokraten Millionen an Steuergeldern an NGOs im Kampf gegen Rechts und bei vielen anderen ideologischen Projekten verbraten, Milliarden in alle Welt im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit schicken, wollen wir dieses Geld einsetzen, um in Deutschland Rohstoffsouveränität zu sichern. Vielen herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Dr. Ralf Stegner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir mal mit dem an, was in dem Antrag stimmt. Rohstoffe sind wichtig, das ist wahr. Und deswegen müssen wir unsere Rohstoffstrategie von 2020 überarbeiten. Es geht darum, Abhängigkeiten zum Beispiel von China zu reduzieren. Und wir müssen europäisch abgestimmt handeln. Das tut die Koalition, das tut der Außenminister Wadefuhl. Und das ist auch richtig so. Wenn man den Antrag genauer anguckt, dann wollen Sie den Fokus stärker auf die Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft statt auf klimapolitische Ziele richten. Also Klima raus, Rohstoffe rein, Menschenrechte, Umweltschutz, indigene Völker, Ihnen alles Schnurz, internationale Kooperation soll weg, Verpflichtung auch. Das ist weder menschenfreundlich noch vernünftig. Das ist Germany First Politik von vorgestern. Das ist so wie in der Kolonialzeit 1897 sprachen wir vom deutschen Platz an der Sonne. Aber bei Ihnen herrscht ja intellektuell totale Sonnenfinsternis, wenn man in Ihren Antrag reinguckt. Sie verstehen davon überhaupt nichts, und Kanonenbootpolitik braucht man wirklich überhaupt nicht. Und Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt geworden, übrigens ohne eigene Bodenschätze. Das hängt damit zusammen, dass wir kluge Ingenieure haben, dass wir fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, dass wir hier einen sozialen Rechtsstaat haben, dass wir Glaubwürdigkeit haben, dass an Universitäten bei uns nicht nur Menschen aus ärmeren Familien studieren dürfen, sondern sogar Menschen, die aus dem Ausland kommen, dürfen bei uns studieren. Kurzum, all das, was Sie bekämpfen, das machen wir hier, Gott sei Dank, und deswegen haben wir eine gute Position. Und der Hauptrohstoff wird übrigens auch die intellektuellen Kapazitäten bleiben. Selbst wer künstliche Intelligenz einsetzen will, muss erstmal humane Intelligenz haben, und da sieht es bei Ihnen ja ganz finster aus. Wissen Sie, wenn man sich mit Ihnen über irgendein Thema intellektuell auseinandersetzen will, dann ist das wie wenn man Freiluftschach mit einer Taube spielen will. Die Taube schmeißt die Figuren um, sie kackt aufs Brett und sie stolziert rum, als hätte sie gewonnen. So ist das, wenn man sich mit Ihnen auseinandersetzt, muss ich sagen. Und Sie haben aber eins vollbracht. Sie haben in der Tat, ach schauen Sie, man kriegt doch bei Ihnen einen visuellen Tinnitus, weil man nur Pfeifen sieht, wenn man hier reinguckt. Aber ich will Ihnen mal eins sagen. Das Problem ist doch, dass Sie in der Tat eines vollbracht haben. Sie haben aus einem fossilen Rohstoff einen Erneuerbaren gemacht. Kohle vom Staat sozusagen fließt bei Ihnen kräftig, weil Sie Ihre Familienunternehmen nicht wie in Baden-Württemberg die fleißigen Arbeitnehmer dort sind, weil Sie die AfD als Familienunternehmen gegen den Staat und den Staat ausbeuten. Das ist Ihre Form von erneuerbarer Energie, die Sie anwenden. Und deswegen wundert es mich natürlich auch nicht, dass Herr Frohnmeier nicht hier ist, sondern in Baden-Württemberg versucht, was für seine Familie zu tun, aber für die anderen eben nicht. Und das, was Sie da aufgeschrieben haben, das zeigt doch, wie beschränkt auch Ihre internationalen Kenntnisse sind. Wenn Sie sich international austauschen, dann in Form Ihrer Spionageverbindung nach Moskau oder China. Und Ihnen imponiert auch noch das, was die Maga-Bewegung macht, das ist wahr. Aber Glaubwürdigkeit, Rohstoffpartnerschaft, Sie reden hier von Menschenfreundlichkeit. Die Menschenfreundlichkeit ist wie der Nachname Ihres ersten Redners von Herrn Wolf. Da ist nicht viel Menschenfreundlichkeit, sondern der will die Geister auffressen sozusagen. Das lassen wir aber nicht zu.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion von Herrn Kraft?
Ich habe zwar wenig Hoffnung, dass Sie klüger werden können, aber wir können es ja einmal versuchen.
Vielen Dank, Herr Stegner, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Auch vielen Dank dem Präsidium. Nachdem Sie ja die Russland-Kontakte hier so maßgeblich kritisiert haben, können Sie uns vielleicht hier heute erläutern, was Sie mit den FSB-Leuten in Baku besprochen haben, als Sie sich mit diesen Leuten dort subversiv geheim getroffen haben. Das würde uns, glaube ich, alle in Deutschland sehr stark interessieren, da Sie ja diese Kontakte so stark kritisiert haben.
Ich muss ja ehrlich sagen, Der Einfallsreichtum Ihrer Zwischenfragen, der ist wirklich grandios. Das fragen Sie mich ja jetzt schon zum dritten Mal. Und ich will Ihnen ehrlich sagen, man kann ja darüber streiten, mit wem man redet. Ich glaube, dass es gut ist, mit anderen zu reden. Worüber man aber nicht streiten kann, und ich kenne hier keine Fraktion im Hause, die Leute hat, die sich aus Moskau bezahlen lassen oder aus China bezahlen lassen, und wo der Herr Krah die Frechheit hat, hier heute aufzutreten, der ja froh sein kann, dass er auf freiem Fuß ist. Wenn man sich anguckt, wie oft der Immunitätsausschuss wegen Ihnen hier Immunität aufheben muss von Abgeordneten, die arbeiten ja schon im Akkord, die müssen ja schon Schichtzulagen kriegen, für das sie dir leisten müssen. Also insofern muss ich Ihnen ehrlich sagen, Ihre Frage disqualifiziert sich von selbst. Wir waren ja eigentlich bei dem Thema Rohstoffe. Und hier ist ja sehr deutlich geworden, dass jedenfalls die geistigen Rohstoffe, die man braucht, hier sehr einseitig verteilt sind. Auf der rechten Seite sind davon keine vorhanden. Und insofern ist es natürlich auch ganz gut, dass wir hier Zuschauer haben auf den Tribünen, die nämlich feststellen können, dass die behaupten, im deutschen Interesse zu arbeiten, alles Mögliche tun. Sie arbeiten aber vor allen Dingen gegen Deutschland. Und nun könnte man das alles komisch finden. Und manchmal braucht man ja auch Humor, um das ertragen zu können und das nicht als Schmerzzulage hier zu empfinden, was man bei Ihren Reden empfindet. Aber es ist trotzdem auch gefährlich, darauf will ich hinweisen, weil wenn das geschehen würde, was hier beschrieben wird, ist das das Gegenteil dessen, was wir in Deutschland tun müssen. Wir müssen das tun, was wir vom kanadischen Premierminister gehört haben, dass wir gemeinsam mit anderen Ländern, die das internationale Recht achten, Partnerschaften eingehen und versuchen, mit unseren Soft-Fähigkeiten, die wir haben, mit den Soft-Powers, mit unserer ökonomischen Kompetenz was zu erreichen im Interesse der Menschen in unserem Land und nicht mit Kraftmeierei aus dem letzten Jahrhundert, mit einem schrägen Verhältnis zum Rechtsstaat und mit einer Form von Dümmlichkeit hier, von der ich sage, die kaum übertreffbar ist. Vielen herzlichen Dank.
Es wird noch eine Kurzintervention aus den Reihen der AfD geben und dann rufe ich den nächsten Redner auf. Sie haben das Wort.
Herr Kollege Stegner, eine Frage. Das ist ja immer wieder so behauptet worden, es würden Gelder also aus anderen Regionen irgendwo hinfließen. In Ihrem Fall haben Sie gesagt, Leute werden aus Russland bezahlt. Wenn Sie so eine Behauptung aufstellen, dann bitteschön würde ich ganz gerne jetzt hier von Ihnen die Namen wissen, die Summen, wie auch immer. Und deswegen an Sie die Frage, ich habe Stift und Papier, würde mir gleich auch notieren, wer also Geld bekommen hat aus Russland.
Herr Stegner, Sie haben die Möglichkeit zu antworten.
Zum einen bin ich ja sehr froh, dass Sie offenbar schreiben können. Das ist ja schon etwas, wo man nicht so ganz sicher war, dass das mit diesen Fähigkeiten so ausgeprägt ist bei Ihnen, aber sei es drum. Ich glaube, die Präsidentin würde nicht zulassen, von dem Zeitbudget, das man hat, um so eine Kurzintervention zu beantworten, wenn ich all die Anklagen hier vorlesen würde, die es gegen Mitglieder Ihrer Fraktion gibt. Rechtskräftige Urteile. Ich kann Ihnen aber die Straftaten gerne nennen. Da geht es um Körperverletzung, da geht es um Spionage, da geht es um illegale Parteienfinanzierung, da geht es um Erpressung. Da geht es um Landesverrat, noch ein bisschen mehr. Sie finden keine Fraktion irgendwo auf der Welt, die so viele Straftäter versammelt wie Sie. Das muss man hier klipp und klar sagen. Und einer dieser feinen Leute hat heute Morgen in der Debatte gesprochen. Und viele bei uns haben sich gewundert und haben gesagt, ist der eigentlich noch auf freiem Fuß? Ja, offenbar war er das noch. Aber ich fürchte nicht mehr lange. Mit anderen Worten, wenn Sie Erkenntnisinteresse haben, empfehle ich Ihnen die Protokolle des Immunitätsausschusses und Sie blamieren sich ja selber so gut. Sie können es immer schön, dass Sie uns Gelegenheit geben, das nachzuweisen.
Und damit rufe ich den letzten Redner in der Debatte auf. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Tobias Winkler.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Bedeutung der Versorgungssicherheit, insbesondere mit seltenen Erden, kann gar nicht überschätzt werden. Und in Teilen war das heute auch eine gute Debatte dazu. Allerdings, Ihr Beitrag, liebe Mitglieder der AfD, war wirklich enttäuschend, selbst für Ihr Niveau. Und Herr Kaufmann, ich glaube, Sie haben den Antrag nicht durchgelesen, sonst hätten Sie ihn nicht auch gelobt. Ich glaube eher, Sie haben den irgendwo gefunden, der lag noch irgendwo rum. Das ist alles uralt, das ist alles längst überholt. Sie fordern, die Bundesregierung soll im neu einzurichtenden Nationalen Sicherheitsrat den Tagesordnungspunkt Rohstoffpolitik aufsetzen. Zum Mitschreiben, der Nationale Sicherheitsrat wurde am 27. August 25 eingesetzt, tagte am 5. November und raten Sie mal, mit was er sich beschäftigt hat, selbstverständlich mit strategischen Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen. Also ChatGPT war das, glaube ich, nicht. Der Antrag hört sich ein bisschen nach FDP an. Allerdings vor 5 Jahren haben Sie ein altes FDP-Büro übernommen und da lag der noch. Herr Wolf hat es zitiert, ein ganzer Absatz bezieht sich auf eine kleine Anfrage der FDP an die Bundesregierung, und zwar vom 16. Januar 2020. Das ist über 6 Jahre her. Ich habe noch mal aufs Datum Ihres Antrags geschaut, da steht 26. Februar 26. Aber das ist alles überholt. Sie schreiben wörtlich im Antrag, ab Juli 24 übernimmt das südkoreanische Außenministerium den Vorsitz in der von den USA initiierten Mineral Security Partnership. Als Sie oder vermutlich die FDP damals den Antrag geschrieben hat, war das alles noch Zukunftsmusik. Aber ich kläre Sie gerne auf. Ja, Südkorea hat wie vorgesehen damals den Vorsitz übernommen in der MSP. Und Sie fordern im Antrag weiter eine engere Zusammenarbeit mit den anderen 13 Mitgliedern in der von der USA geführten MSP. Und Deutschland soll hier Führung zeigen. Zur Klarstellung, die MSP wurde zuletzt nicht von den USA, sondern von Südkorea geführt. Nicht als der Antrag geschrieben wurde, hatte nicht 14, sondern 17 Mitglieder. Und auch das ist schon längst überholt. Die MSP gibt es nicht mehr. Die Nachfolgeorganisation ist das Internationale Rohstoffforum Forge. Man hat über 50 Teilnehmerstaaten und selbstverständlich ist Deutschland hier dabei. Und ich frage mich wirklich, haben Sie irgendwas mitbekommen, was sich zwischenzeitlich getan hat? Und Herr Joswig, ich bin Ihnen dankbar, auch in der Zeit der Ampelregierung. Ich kann das gerne mal aufzählen, dass Sie beim nächsten Mal vielleicht mitdiskutieren können. Alleine in den letzten 5 Jahren, also vermutlich nachdem Ihr Antrag geschrieben wurde, von wem auch immer, hat die Bundesregierung ihre Rohstoffstrategie ergänzt, und zwar den Deutschen Rohstofffonds eingerichtet mit 1 Milliarde, die Möglichkeiten zu nutzen von UFK-Garantien, Kreditausfallabsicherung, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet für effizientes Recycling, in G7-Präsidentschaft den Rohstoffclub gegründet, die Rohstoffsicherung auf EU-Ebene vorangetrieben. Und das konnten Sie natürlich damals noch nicht wissen. Die Europäische Union hat seit 2021 folgende Rohstoffpartnerschaften geschlossen. Mit der Ukraine, was Sie kritisieren, zu seltenen Erden. Mit Kanada, mit Namibia, mit Kasachstan zu grünem Wasserstoff und Mineralien. Mit Chile, mit Fokus auf Lithium, mit Argentinien, mit der Demokratischen Republik Kongo zur Unterstützung des Lobito-Korridors Kupfer, Kobalt. Sie wissen das vielleicht noch nicht, lesen Sie es nach. Mit Grönland für seltene Erden, mit Norwegen für Batterie-Wertschöpfungsketten, mit Serbien, mit Australien, mit Südafrika.
Kollege,
seit 21.
Es gibt eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion von Herrn Kaufmann. Lassen Sie die zu. Bitte schön.
War es zu schnell?
Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr geschätzter Kollege Winkler. Wahrscheinlich haben Sie die Rede geschrieben, bevor Sie jetzt der Debatte gefolgt sind, weil fast alles, was Sie aufgelistet haben, zum Beispiel, dass die Südkoreaner Führungsverantwortung übernommen haben oder dass die Rohstoffallianz zu Forge weiter ausgebaut wurde. All das habe ich ja in meiner Rede auch erwähnt. Ich habe auch die Rohstoffpartnerschaften erwähnt mit Kasachstan, Mongolei und verschiedene andere mehr, was Herr Volkmann angesprochen hatte. Also von daher ist meine Frage, haben Sie geschlafen, während ich meine Rede gehalten habe oder einfach nicht aufgepasst?
Herr Kollege Kaufmann, ich wünschte mir, es wäre so gewesen. Ich glaube, ich hätte die Zeit besser verbracht. Sie haben diesen Antrag gelobt. Sie haben gesagt, es ist ein herausragender Antrag. Und alles, was da drin steht, ist das, über was wir heute beschließen sollen. Und sollen wir diesem Antrag mit diesen veralteten Daten, mit diesen Forderungen, die längst überholt sind, sollen wir denen tatsächlich zustimmen? Stimmen Sie diesem Antrag zu, der auch dem völlig widerspricht, was Sie hier heute gesagt haben? Sie haben es ja gerade selber noch mal wiederholt, dass Sie dem Antrag im Prinzip von vorne bis hinten widersprechen. Also ich kann mir eine Zustimmung der Seite der AfD-Fraktion nicht vorstellen. Wir lehnen diesen Antrag auf jeden Fall ab. Vielen Dank. Ich war aber selbst in meiner Aufzählung noch nicht ganz fertig. Dazu kamen natürlich auch die europäischen Initiativen. Raw Materials Act ist hier schon angesprochen worden. Aktionsprogramm Resource EU oder 47 Forschungsprojekte aus Horizon Europe. Das sind alles Entwicklungen der letzten 5 Jahre, als Sie offenbar mit irgendwas anderem beschäftigt waren. Und aktuell hat Deutschland bilaterale Rohstoffpartnerschaften, wir haben sie aufgezählt, aber Nicht nur, dass Sie als selbsternannte Hochleistungskoalition, wie wir gestern gehört haben, mit veralteten Anträgen um die Ecke kommen. Sie stellen, was die Rohstoffabkommen betrifft, auch noch merkwürdige Fragen. Sie fragen in der Kleinen Anfrage vom 8. Januar diesen Jahres, Rohstoffabkommen mit Venezuela, mit Nicaragua, mit Kuba, ist das wirklich Ihr Ernst? Sind das die künftigen verlässlichen Partner, auf die wir unsere Rohstoffpolitik aufbauen sollen? Das sind dieselben Textbausteine, die wir aus Ihren Anfragen zur kritischen Infrastruktur kennen. Und ich sage Ihnen, dem Kreml gefällt das. Aber das ist doch eigentlich nicht zu fassen. Das ist doch nicht deutsches Interesse. Sie haben wieder unter Beweis gestellt, dass Sie nicht im deutschen Interesse handeln. Das macht diese Koalition. Deutschland hat etwas Besseres verdient als eine Partei, die mit alten Anträgen und rückwärtsgewandter Politik dem Fortschritt im Wege steht. Unsere Regierung ist der klare Gegenentwurf. Wir kümmern uns um eine sichere Rohstoffversorgung. Wir kümmern uns um verlässliche Partnerschaften. Wir kümmern uns um die Zukunft dieses Landes. Herzlichen Dank.
Ich beende die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 4281 an den der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 25a und 25b. Erste Beratung des